Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der aber die Herzen erforscht, wir vertrauen darauf, dass er uns an diesem Morgen freundlich und gnädig und in großem Frieden ansieht, dich und mich und uns alle als diese Gemeinde, die heute sein Lob teilt und ihm bringt. Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das ist das Wort, das uns durch diese nächsten Tage, durch diese neue Woche begleitet. Schöne Musik begleitet uns heute und wir singen mit Morgenglanz der Ewigkeit. Wir beten im Wechsel und in ganzen Versen den Psalm 107, 2. Wir machen zwei Gruppen. Eine Gruppe hier folgt den Lesungen am Ambo, am Lesepult. Die andere ist hier auf den Altar bezogen. Und wir singen im Anschluss das Gloria in Excelsis Deo in vier Gruppen. Die Gruppe 1 wird hier, also die auf ihrer linken Seite sein, die Gruppe 2 wird auf der rechten Seite sein, die Gruppen 3 und 4 werden vom Württembergischen Kammerchor gesungen und Herr Maybier wird uns die Einsätze geben. Wir singen es aber zuvor einmal miteinander.
Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich.
So sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn, die er aus der Not erlöst hat.
Die mit Schiffen auf dem Meere fuhren und trieben ihren Handel auf großen Wassern.
Die des Herrn Werke erfahren haben und seine Wunder im Meer.
Wenn er sprach und einen Sturmwind erregte, der die Wellen erhob.
Und sie gen Himmel fuhren und in den Abgrund sanken, dass ihre Seele vor Angst verzagte.
Dass sie taumelten und wankten wie ein Trunkener und wussten keinen Rat mehr.
Die dann zum Herrn schrien in ihrer Not, und er führte sie aus ihren Ängsten.
Und stillte das Ungewitter, dass die Wellen sich legten.
Und sie froh wurden, dass es still geworden war, und er sie zum ersehnten Hafen brachte.
Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut.
Und ihn in der Gemeinde preisen und bei den Alten rühmen. Wie die Sonne, himmlischer Vater, die jeden Morgen aus der Finsternis der Nacht taucht und Licht gibt und alles Lebendige aus dem Schlaf weckt, so gehe du jetzt über unserem Leben auf. Erfülle uns mit neuem Lebensodem, unseren Gedanken, gib einen großen Horizont, unserem Gebet gib Kraft, unserer Hoffnung schenke eine Gestalt. Mache du uns reich mit der Gewissheit, dass es keinen Ort gibt und keinen Bereich unseres Lebens, der dir fern ist. Auch nicht das Dunkle, auch nicht das, was wir verloren geben. Hilf uns, jetzt anzunehmen, uns selber mit unserem ganzen Wesen, so wie du uns annimmst, mit unseren Aufgaben, unseren Lebensthemen. Rühre uns an in der Gemeinschaft dieses Gottesdienstes. Wenn wir zu dir beten, dann atmest du in uns auf. Wir werden still. Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Amen.
Die heutige Schriftlesung steht in Matthäus 17, die Verse 1 bis 9. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Dort verwandelte sich vor ihren Augen sein Antlitz. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend wie das Licht. Auf einmal erschienen Mose und Elia. Die Jünger sahen, wie die beiden mit Jesus redeten. Da ergriff Petrus das Wort. Herr, sagte er zu Jesus, hier sind wir gut aufgehoben. Wenn du willst, werde ich hier 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Während er noch redete, kam plötzlich eine lichte Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke sprach eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Höret auf ihn. Die Stimme versetzte die Jünger so sehr in Schrecken, dass sie sich auf ihr Angesicht zu Boden warfen. Jesus aber trat zu ihnen, berührte sie und sagte: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufschlugen, sahen sie niemand mehr als allein Jesus. Während sie dann von dem Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus: Erzählt niemand etwas von der Erscheinung, die ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt worden ist. Selig, die Gottes Wort hören und in ihrem Herzen bewahren. Amen. Wir singen nun das Lied 67, Herr Christ, der einig Gott Sohn, im Wechsel mit dem Chor gesungen. Die Gemeinde beginnt.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für diesen letzten Sonntag des Weihnachtsfestkreises steht im zweiten Brief des Apostels Paulus an die Korinther, im vierten Kapitel, die Verse 6 bis 10. Denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, auf das auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbart werde. Herr, segne du unser Reden und Hören. Amen. Ein Gebet des unsteten Wanderphilosophen und Poeten Jesse Thor alias Peter Karl Höffler voran. O Herr, erbarme dich der Menschen in der Zeit der großen Nöten, dass sie den Schafen auf der Weide ähnlich fromm beisammenstehen und dass sie nicht die Leiber sich noch ganz zertreten. Erleuchte sie und lass sie nicht in Irrtum untergehen. Und deine Sonne lass recht oft auf allen Kreaturen scheinen und gib, dass für die Armen endlich auch das Osterfest beginnt. Und schütze nicht die Lüsternen, die Großen und die Kleinen und jene, die den Starken dieser Welt zu sehr ergeben sind. So Höffler in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts, eine Art Diogenes und Weltbürger, der leider nicht sehr alt werden durfte, liebe Gemeinde. Vor 2,5 Jahrtausenden betrat in Griechenland ein Wanderlehrer namens Diogenes aus dem Städtchen Sinope, einer kleinen Hafenstadt am Schwarzen Meer, die Bühne dieser Welt. Genauer den großen, berühmten Versammlungsplatz der Stadt Athen, die Agora. Schon äußerlich gesehen scheint er die reine Provokation gewesen zu sein, ungepflegt, respektlos jeglicher Autorität gegenüber, von einer verblüffenden Bedürfnislosigkeit, ein Mensch, der sich im Stadtstaat Athen zum Ärger vieler einen Kosmopolites, einen Weltbürger nannte. Ein Weltbürger war noch nicht der Mensch in dieser globalen Welt mit einem Wohnsitz in Brüssel, in Shanghai oder in San Francisco und mit einem dicken Aktienpaket. Ein Weltbürger war der Mensch, der für sich beanspruchte, an jedem Ort dieser Erde als gleichwertige Bürgerin oder gleichwertiger Bürger anerkannt zu sein. So betrat er mitten am Tag den Athener Marktplatz und trug, die Erzählung ist bekannt, in seiner Hand eine Laterne, ging auf die Menschen zu, leuchtete im gleißenden Sonnenlicht bald diesem, bald jenem ins Gesicht, schüttelte den Kopf und ging dann weiter. Gefragt, wen er denn zu finden hoffe, war seine Antwort: Ich suche einen Menschen. Diogenes auftreten und seine Suche wurde in den Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden niemals wirklich vergessen. Ich suche einen Menschen. Sind wir die Antwort nicht bis heute schuldig geblieben? Einmal war diese Suche mehr, zu anderen Zeiten war sie weniger sichtbar. Aber sie war nie wirklich aus der Welt. Zwei Jahrtausende später tritt Diogenes von Neuem auf, mit einigem Getöse in den Schriften eines nicht weniger provozierenden Pfarrersohns aus dem Gehöft Röcken in Sachsen. Diogenes tritt bei Friedrich Nietzsche sogar mehrfach auf. Die bekannteste Szene ist die des tollen Menschen, der Diogenes nachgebildet ist, der ebenfalls am hellen Vormittag eine Laterne anzündet und auf den Markt läuft und unaufhörlich schreit: Ich suche Gott, ich suche Gott. Und dann fragt der Diogenes Nietzsches gewissermaßen im Selbstgespräch: Wohin ist Gott? Und er gibt sich und uns die Antwort: Wir haben ihn getötet, ihr und ich. Liebe Gemeinde, wo der Mensch verloren geht, geht auch Gott verloren. Alle unsere existenziellen, ethischen, geistlichen Orientierungen und Maßstäbe gehen verloren, wo uns der Mensch abhanden kommt. Dort, wo wir nicht mehr sehen können, welche Würde jeder einzelne Mensch hat, dort tritt auch Gott ins Dunkel, zieht sich zurück. Wir erleben es in diesen Tagen an sehr vielen Orten. Und ich meine auch im Heiligen Land und überall dort, wo das Menschsein auf der Strecke bleibt. Aber es gibt noch eine andere Szene bei Nietzsche in Menschliches, allzu Menschliches, wo er unter der Überschrift der moderne Diogenes überlegt und fragt: Bevor man den Menschen sucht, muss man die Laterne gefunden haben. Bevor man den Menschen sucht, muss man die Laterne gefunden haben. Also welches Licht braucht es, damit wir sehen, damit wir uns in unserer Bestimmung, in diesem kurzen Leben, das wir führen dürfen, erkennen? Die Frage ist, in welchem Licht muss man den Menschen sehen oder suchen? Die Laterne, in deren Licht wir sehen können, ist, so lese ich Nietzsche, nicht mehr auffindbar. Klar ist, dass er mit jener abhanden gekommenen Laterne jenes Licht und jene Erleuchtung meint, die den Menschen eine Zeit lang mit stolz geschwellter Brust, mit Herrschergestus, erkenntnistrunken, mit überschwänglicher Kraft ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte hatte vermeintlich aufrecht gehen lassen. Die Aufklärung, die Selbstbestimmtheit, die Besserung des Menschengeschlechts aus eigener Vernunft und aus eigenen Kräften und mit eigenem Licht. Ist diese Laterne der Humanitas nicht auch nur noch ein flackerndes, fast erloschenes Licht? Es ist bemerkenswert, liebe Gemeinde, genau hier an diesem Punkt, an dem Gott und Mensch abhanden gekommen sind, setzt der Apostel Paulus ein, wenn man es etwas über die Zeit hinweg denkt. Sie sind nämlich ihm in einem entscheidenden Augenblick seines Lebens selber abhanden gekommen, Gott und Mensch, dem Pharisäer, dem Gesetzeslehrer, dem Vorbild des rechten Lebens, das vor Damaskus zu Boden gestürzt ist, im gleißenden Licht eines anderen, des Gekreuzigten und Auferstandenen. Wir sind mit diesem Predigtext ebenfalls nirgends anders als auf dem Marktplatz, auf dem ein Mensch sagt: Ich suche einen Menschen und ich suche Gott. Und Paulus fragt das nicht vom Schreibtisch aus. Natürlich schreibt er diesen Brief in den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts an die von ihm gegründete Gemeinde in Korinth. Aber wer sich hineinliest in dieses Schreiben, wer nur ein wenig weiß um das Schicksal des Briefeschreibers Saulus, Paulus, der begreift, Paulus schreibt mitten aus seinem Leben. Das Wir, das hier spricht, ist auch ein Ich. Wir haben aber diesen Schatz des Evangeliums in irdenen Gefäßen, in zerbrechlichen Gefäßen aus Ton. Wir haben ihn als eine Gabe. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Es sind Erfahrungswerte. Es sind Erfahrungswerte. In allem sind wir in der Bedrängnis, sagt der Bote des Evangeliums. Aber wir sind nicht in der Enge. Wir sind verfolgt, aber wir sind nicht im Stich gelassen. Wir sind gestürzt, aber wir sind nicht verlassen. Wir gehen von Kraft zu Kraft. Er schreibt von unterwegs aus den Kämpfen des Lebens, aus dem Auf und Ab seiner Wege, so wie die Botschaft des Evangeliums überhaupt in der Mitte des Lebens erst ihre Kraft gewinnt. Auf den Straßen, auf den Marktplätzen am See Genezareth, überall dort, wo Menschen nach dem Menschsein suchen und nach dem Menschen und nach Gott, wo Mensch und Gott eine Frage sind. Ich suche einen Menschen, ich suche Gott. Dort sind die Anfänge des Evangeliums, dort sind die Nahtstellen, an denen Gottes Name und auch Gottes Antlitz aufleuchtet. Mitten im fragwürdigen und zerbrechlichen Menschsein. Vor 2000 Jahren, liebe Gemeinde, betrat in Judäa und Galiläa ein Wanderlehrer, ein Rabbi namens Jesus aus dem Städtchen Nazareth, einem Gehöft nahe am Galiläischen Meer, die Bühne dieser Welt. Genauer auch die Dorfplätze, die staubigen Straßen und schließlich ist er in Jerusalem und redet und predigt und fragt nach dem Menschen. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt doch Schaden an seiner Seele? Und er erzählt in Bildern und in Gleichnissen von Gott und fragt die Menschen: Hört ihr, seht ihr, versteht ihr? Wer Ohren hat zu hören, der höre, und wer Augen hat zu sehen, der sehe. Auch er, äußerlich gesehen, eine Provokation. Jetzt, in dieser zu Ende gehenden Weihnachtszeit, erinnern wir uns an die Erzählung von seiner Geburt. Auch das eine Provokation und ein Bericht, der zugleich eine Frage nach unseren Werten und Weisheiten und Wahrheiten, auch dieses Kind aufwirft, auch dieses Kind, das da geboren wird, ist heimatlos und dann ein Kosmopolit. Mit welcher Würde? Und wir erinnern uns, wie der Apostel Paulus selber aufgebrochen ist im Gestus des Rechthabens und der Erkenntnis als Gesetzeslehrer und der dann vor Damaskus mit seinen Lebenswahrheiten und Lebensweisheiten zu Boden geworfen wird, dem nichts anderes übrig bleibt, als zu sagen: Meine Weltweisheit, meine theologische Weisheit, meine religiöse Weisheit hat mich in diesem Augenblick verlassen, weil mir die Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi, dieses menschlichen, von Gewalt und Brutalität gezeichneten und gekreuzigten Galiläers, das zugleich das leuchtende Angesicht des auferstandenen Christus ist, begegnet ist. Wer bin ich dann als Mensch? Und wo ist dann mein Gott? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Was taten wir, als wir diese ganze Erde von ihrer Sonne loskitteten? Was taten wir, als wir die Erde von ihrer Sonne losgetreten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend? Fragt Nietzsche auf der Suche nach dem Menschen und nach Gott und wahrscheinlich noch viel intensiver nach der Laterne, nach dem Licht, in dem wir das Leben und das Menschsein sehen können. Und wir alle wissen, viele fragen es sich in diesen Tagen. Es ist berührend, wie klar uns der Apostel Paulus auf diese Frage eine Antwort in die Hände legt. Wer nach dem Menschen sucht, nach seiner Humanitas, wer nach der Würde des Menschseins sucht, nach seinem Recht zu leben, der findet eine Antwort im leuchtenden Antlitz Jesu Christi. Dort ist das Licht. Der darf hineinsehen in das Gesicht dieses Menschen, das uns bereits als zerbrechliches Kind und dann als Bote der Nähe Gottes, als der angefochtene Mensch, als der heilende Mensch, als der verklärte Gottessohn, als der leidende und sterbende und von Neuem ins Licht tretende neue Mensch begegnet. Wer Gott sucht, der darf durch diesen Menschen hindurch den Gott sehen, der uns schon am Anfang der Bibel als der Schöpfer aller Wesen und aller Menschen erzählt wird. Dieser kleine Text des Apostels Paulus erinnert uns nämlich an die ersten beiden Schöpfungserzählungen der Bibel. Im Anfang schenkt Gott einer chaotischen und verwirrten Welt Licht. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und dieses Licht weist in aller Klarheit darauf hin, dass Gottes schöpferische Kraft in allem Geschaffenen in dieser Welt am Wirken ist. Und es wird auch der zweite Schöpfungsbericht erinnert, in dem der Mensch aus Ton, aus Erde gebildet wird. Wir haben diesen Schatz in tönernen Gefäßen. Und diese tönernen Gefäße, diese zerbrechlichen Wesen, Menschen, das sind wir. Und Gott hat uns sein Licht ins Herz gelegt. Und es ist uns nahe im Antlitz Jesu Christi, das auch aus uns und durch uns leuchtet, so die Botschaft des Apostels. Durch unsere Endlichkeit hindurch, durch unsere Vergänglichkeit hindurch leuchtet der Gekreuzigte und Österliche, leuchtet Gottes Schöpferkraft, leuchtet das Menschsein in seiner Bedürftigkeit und in seiner Größe, leuchtet das Leben als die große Gabe, die wir empfangen haben und die wir weiterreichen und schützen und behüten dürfen in diesen Tagen mit Sicherheit noch aktiver, noch offensiver, als wir es sonst tun. So bitten wir an diesem letzten Tag in der weihnachtlichen Zeit noch einmal um dieses Licht für uns und für diese Welt und für das Menschsein und für diese Schöpfung und für die Würde aller. O Herr, erbarme dich der Menschen in der Zeit der großen Nöten, dass sie den Schafen auf der Weide ähnlich fromm beisammenstehen und dass sie nicht die Leiber sich noch ganz zertreten. Erleuchte sie und lass sie nicht in Irrtum untergehen. Und deine Sonne lass recht oft auf allen Kreaturen scheinen und gib, dass für die Armen endlich auch das Osterfest beginnt. Und schütze nicht die Lüsternen, die Großen und die Kleinen und jene, die den Starken dieser Welt zu sehr ergeben sind. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen. Wir halten Fürbitte und wir singen zwischen den Bitten jeweils eine Strophe wieder im Wechsel mit dem Chor von Nun lob mein Seel den Herrn, die Nummer 289. Und wir bleiben dazu stehen und wir beginnen mit der ersten Strophe. Herr Sattelberger intoniert es und wir stimmen dann ein.
Dich loben wir an diesem Morgen, aus ganzem Herzen und aus ganzer Seele. Dich, Gott im Dornbusch, verrätselt und doch nah. Du Gott im Antlitz Jesu Christi, Mensch geworden und ganz da, du Gott der Freiheit und Befreiung. Lebendiger, ewiger, zukünftiger.
Hilf uns, in allem, was geschieht, achtsam zu sein. Achtsam auf die Gabe des Lebens und das Geschenk unseres Lebendigseins. Auf das Viele, das du uns anvertraust und in die Hände legst. Achtsam auf dich und deine feine Gegenwart in den zerbrechlichen Momenten. Dass wir dich fühlen, wenn du leise an uns vorbeiziehst, uns berührst, uns segnest und uns befreist aus den Gefängnissen und Ängsten.
Hilf, dass wir das Gute, das wir erleben, nicht einfach hinnehmen. Lass uns spüren, dass dein Wirken auch in den dunklen Stunden unseres Lebens uns nicht fern ist.
Deine Gedanken über uns Menschen, Gott, sind uns nicht fremd. Aber wir vergessen sie so leicht. Erinnere uns jeden Tag an unsere Bestimmung und an unsere Menschlichkeit. Erfülle uns mit lebendigem Wissen, mit dem Wissen, dass du gut und groß bist und voll Erbarmen.
Segne uns auch, wenn wir dich dunkel und abwesend und namenlos und hart erfahren. Segne du alle unsere Aufbrüche, unsere Wege und bleibe unser Wegbegleiter. Wir singen.
Unsere Fürbitten bringen wir dir für die Menschen, die uns am Herzen liegen, nahe und ferne, für die Opfer von Katastrophen und Gewalt, für den Frieden in den Kriegsgebieten dieser Erde. Dir bringen wir unsere Bitte für Gerechtigkeit und den Schutz dieser Erde mit ihrem reichen, lebendigen Dasein und Leben. Wir legen unsere Bitten in das Gebet, das uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Recht komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Gottesgnade alleine.
Die Kollekte des letzten Gottesdienstes betrug 398,94 €. Das war für die Ludwig-Schneller-Schulen im Libanon. Ganz herzlichen Dank für Ihre großzügige Spende. Die Kollekte dieses Gottesdienstes kommt unserer Arbeit als Kirchengemeinde im Stadtzentrum zugute. Viele Angebote im Bereich der Spiritualität, der Kirchenmusik, der Bildung und im diakonischen Bereich sind nur möglich dank Ihrer großzügigen Kollekte. Haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Wir laden noch zu folgenden Veranstaltungen ein. Am Donnerstag, den 1. Februar um 17 Uhr hier im Hospitalhof im Salon ein Dia-Vortrag von unserer Mesmerin und ihrem Mann, Anna und Klaus Schmidt-Hellerau. Die stellen ihren Pilgerweg, den Franziskusweg vor. Am Samstag, 3.2. ist eine Meditation zu Maria Lichtmess, ebenfalls hier in der Hospitalkirche, die Sehnsucht nach Licht und Segen. Und noch ganz herzliche Einladung auch zum Gottesdienst am nächsten Sonntag, dem 4. Februar, mit Pfarrerin Monika Renninger. Und die weiteren Veranstaltungen lesen Sie bitte in Ihrem Liturgieblatt. Was ich noch ganz kurz sagen möchte, ist, dass Sie wieder für die Vesperkirche Essensgutscheine bei uns erwerben können nach dem Gottesdienst in der Sakristei.
Ich möchte mich zuerst ganz herzlich bedanken beim Württembergischen Kammerchor, heute unter der Leitung von Felix Maybier. Das ist immer eine ganz große Freude, wenn wir miteinander Gottesdienst gestalten dürfen. Ich schaue zu Herrn Kurz hinüber und zu Ihnen allen. Und es ist schön, wenn dieses Miteinander auch in Zukunft erhalten bleibt. Also wir werden nachher noch einmal ein Stück von Charles Ives hören. Darauf freue ich mich ganz, ganz besonders. Im Anschluss haben wir auch die Gelegenheit, drüben noch eine Tasse Kaffee zu trinken und miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich möchte Ihnen sehr das Wort des Landesbischofs, das Sie hier auf dem Liturgieblatt finden, ans Herz legen. Sie alle haben sicher die Pressemitteilungen gelesen und sind erschüttert gewesen, erschrocken über die Informationen, die auch über das Thema sexualisierte Gewalt in der evangelischen Landeskirche öffentlich geworden sind. Das ist so wichtig, dass wir uns um Betroffene kümmern und dass wir verhindern, dass so etwas geschieht in der Landeskirche. Und ich möchte auch darauf hinweisen, das ist jetzt nicht erst gestern vom Himmel gefallen, dieses Thema. Weder die Dinge, die geschehen sind, noch die Bemühungen, um die Dinge aufzuklären. Das haben wir hier im Hospitalhof auch relativ hautnah mitbekommen, wie viele Begegnungen es hier gab. Also die Landeskirche bemüht sich und es ist gut, wenn Sie mithelfen, das aufzuklären. Lesen Sie es zu Hause aufmerksam durch, nehmen Sie es sich zu Herzen und helfen Sie Menschen, die betroffen sind, sich auch zu öffnen und den entsprechenden Stellen auch zu zeigen. Und nun wollen wir zunächst einmal Musik hören, noch einmal Charles Ives und dann anschließend mit dem Segen abschließen. Um diesen Segen bitten wir und wir stehen dazu auf. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden.